Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet. Liebe Schwester, liebe Freunde, die diesjährige Jahreslosung aus Jesaja 66, Vers 13 enthält ein wunderschönes Bild. Schon zu Beginn des Gottesdienstes wurden wir damit begrüßt. Und als ich das erste Mal die Jahreslosung 2016 las, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, da fielen mir einige Erinnerungen aus meiner Kindheit ein. Wir hatten einen großen Hof und ich weiß noch, dass ich einmal bei einem Fahrradsturz mir ein aufgeschürftes Knie holte. Sah ziemlich über aus und es hat gebrannt, es hat wehgetan. Ich bin immer, wenn ich mich verletzt habe, zuerst zu meiner Mutter hingelaufen, nie zu meinem Vater. Und sie hat dann mit einem besonderen Desinfektionsmittel, das immer so weiß geschäumt hat in der Wunde, aber eigentlich nicht gebrannt hat. Birgit, keine Ahnung, was das war, Wasserstoff vielleicht. Sie hat die Verletzung gereinigt, die Wunde verbunden und sie konnte eigentlich auch trösten. Das wird schon wieder, bis du heiratest, ist es verheilt. Aber später, als ich dann schon jugendlich war und ich eine ziemlich schwierige Zeit ging, da war sie auch da und hat mich getröstet. Herzlichen Dank, liebe Mutti. Und weil du trösten konntest, klingt dieses Bild aus der Jahreslosung für mich nicht befremdend. Aber ich kenne auch jemanden, der offen sagte, als er diese Jahreslosung 2016 hörte, damit kann ich nicht viel anfangen. Diese Person hatte eine sehr egozentrische, schwache Mutter, die sich nur um ihr eigenes Wohlbefinden drehte. Da mussten die Kinder eigentlich eher trösten und immer zur Stelle sein. Ähnlich wie manche Leute die schlechten Erfahrungen mit dem leiblichen Vater auf Gott, den Vater, projizieren. So können auch die Erfahrungen, die man als Kind mit einer schwachen Mutter gemacht hat, dieses Bild aus der Jahreslosung 2016 verdunkeln und man findet keinen wirklichen Zugang zu der Botschaft dieses Verses. Wir Menschen assoziieren Informationen, auch Bilder, auch Wortbilder, bewusst oder auch unbewusst, immer auch mit den eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, egal, ob wir positive oder weniger positive Erfahrungen mit diesem Bild verbinden, die Sehnsucht, getröstet zu werden, wie von einer Mutter oder auch von einem guten Vater, die Sehnsucht nach Geborgenheit und Nähe steckt in uns allen drin. Die US-Sklaven sangen auf ihren Baumwollplantagen das Lied "Sometimes I feel like a motherless child." Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind. Die Sklavenkinder, die wurden nämlich verkauft. Sie gehörten nicht sich selbst, auch nicht ihren Eltern, sondern diesen Besitzern. Und sie wurden verkauft wie ein Stück Ware und auch von ihren Eltern, von ihrer Mutter getrennt. Das war eine ganz bittere, eine schreckliche Erfahrung für ein Kind. später, vielleicht war es das noch unser Karl oder die späten 60er, sang Richie Haven 1968 diesen Song auf dem legendären Woodstock Festival. Sometimes I feel like a motherless child, und drückte damit die Sehnsucht seiner Generation nach Geborgenheit und nach Freiheit und eben auch nach einer Mutter aus, die einen tröstet. Das ist unsere Realität. Wir leben jenseits von Eden in einer Welt, die nicht mehr bei Trost ist. Und wir sehnen uns tief in unserem Herzen nach Trost und Geborgenheit. Und das Wort Gottes sagt uns, diesen Trost, diese Ruhe, diese Geborgenheit können wir nur in Gott, am Herzschlag Gottes sozusagen finden. Und deshalb habe ich diese erste Botschaft in diesem Jahr überschrieben: Zur Ruhe kommen am Herzschlag Gottes. Und ich möchte zunächst ein paar Gedanken zur diesjährigen Jahreslosung aus Jesaja 66, 13 sagen, aber dann auch noch auf einen ähnlichen Vers aus Psalm 131 eingehen, wo dieses Bild von der Mutter und dem Kind noch etwas anders beleuchtet wird. In Jesaja 66, 13 sagt uns Gott eigentlich, du kannst zur Ruhe kommen, weil ich dich tröste wie eine Mutter. Das ist das, was ich auch in diesem neuen Jahr immer wieder neu erfahren will. Sehr viele Bilder zur Jahreslosung zeigen Mütter, die ihr Kind tröstend im Arm halten. Und alle diese Bilder, sie drücken diese Botschaft aus: Gott nimmt seine Kinder in den Arm. Er trägt uns. Er kommt uns sehr nahe. Wir kommen ja von Weihnachten her. Und da haben wir uns auch daran erfreut, dass Gott uns in Jesus Christus sehr nahe gekommen ist. Gott selbst ist in Christus Mensch geworden, damit wir durch ihn seine Kinder werden. Wir könnten Gott niemals so nahe kommen, ohne zu vergehen, wenn Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, nicht Mensch geworden wäre, Gottmensch. Um uns einen Weg zu schaffen, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Und wer das erlebt hat, wer ein Kind Gottes ist, der darf wissen, ich bin in Gott geborgen, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. Bei ihm bin ich zur Ruhe gekommen, weil er eigentlich mein größtes Problem, das Problem meiner Sünde, das mich von Gott trennte, durch Jesus Christus gelöst hat. Nun sagt Gott durch sein prophetisches Wort hier in Jesaja zu seinem Volk: Ich werde dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Warum will Gott uns trösten wie eine Mutter? Wie tröstet eine Mutter? Ich erinnere mich, als meine Kinder noch Babys waren, da haben auch sie sich am besten in den Armen von meiner Frau trösten lassen. Eigentlich ist das bis heute so. Und ich glaube, das lag nicht nur daran, dass eben die Mutter für sie die Nahrungsquelle war, sondern ich denke, das hat auch etwas zu tun mit der inniglichen körperlichen Verbindung, die ein Kind mit der Mutter schon im Mutterleib hatte. Wenn ein Baby seinen Kopf an das Herz der Mutter legt, es die Nähe der Mutter spürt, dann wirkt das beruhigend. Es weiß, jetzt ist wieder alles gut, jetzt ist alles in Ordnung, ich bin geborgen. Das Kind weiß das instinktiv. Liebe Geschwister, auch wir sind mit Gott verbunden, wenn wir wiedergeboren wurden durch seinen Geist. Und wie wird der Geist Gottes im Neuen Testament bezeichnet? Als der Tröster, als der Helfer, als der Beistand. Der Geist Gottes ist der Parakletos, der Tröster, der uns immer wieder hinführen will, dass wir innerlich zur Ruhe kommen und den Herzschlag Gottes hören. Nur das stille Werden am Herzschlag Gottes, das Besinnen auf unsere wahre Identität, unsere eigentliche Heimat, kann uns letztlich den Trost geben, den wir brauchen und den wir uns eigentlich zutiefst ersehnen. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, auch in diesem neuen Jahr, dass wir eigentlich täglich solche Trostmomente erfahren. Zum Beispiel, wenn wir in unserer stillen Zeit das Wort Gottes lesen und mit Gott reden im... Und vielleicht ist das ein guter Vorsatz für das Jahr 2016, dass wir sagen, ich möchte jeden Tag ein Wort Gottes lesen und dann einfach nur 5 Minuten stille sein und hören. Hören, wie Gott mich trösten will. In unserer lauten, lärmenden Welt, die voller Ablenkungen ist, wird das eine Riesenherausforderung sein. Aber wir können die tröstende Stimme Gottes nicht hören, wir können seinen Herzschlag nicht spüren, wenn wir nicht innerlich zur Ruhe kommen. Unser Vater im Himmel, er will uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und er hat denen seine Nähe ganz besonders zugesagt, die verzweifelt sind. Denen, die zerbrochenen Herzens sind, ist Gott nahe. So heißt es im Psalm 34, Vers 19. Oder in Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. So ist Gott, unser Gott. Aber wenn wir die Jahreslosung in ihrem ganzen Zusammenhang lesen, dann hören wir noch darüber hinaus in Vers 13b, an Jerusalem werdet ihr getröstet werden. Dieses prophetische Wort ist ja zunächst an das Volk Israel gerichtet. Gott wird an Jerusalem handeln. Er wird sein Volk sammeln. Und er wird es nach Hause bringen. Und die Bibelleser unter uns, die wissen, das Volk Israel wird in der Endzeit erneut auf der Bühne der Heilsgeschichte stehen, eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, dieses Bibelwort, es richtet unseren Blick auch in die Zukunft. Und so hören wir in Jesaja 66, 22 auch, dass Gott letztlich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das gefällt uns, wenn wir das lesen. Danach sehnen wir uns. Dann erst werden wir den vollkommenen göttlichen Trost in seiner ganzen Fülle erfahren. Aber wir lesen in diesem letzten Kapitel des Propheten Jesaja auch von Gericht. Gott wird Gericht halten. Das Thema wird oft überlesen, weil es uns nicht so sehr gefällt, vom Gericht zu lesen. Aber das steht auch drin. Diese Jahreslosung, dieser Vers ist ja eingebettet von diesen Informationen. Und da schreibt Gott auch von Gericht. Was so viel bedeutet, Gott wird handeln. Er wird neue Fakten schaffen in dieser Welt. So kündigt er es durch sein Wort an. Das heißt, unser Gott schenkt seinen Kindern nicht nur Geborgenheit und Nähe, sondern er ist auch ein handelnder Gott, der letztlich alles neu machen wird. Er tröstet nicht nur wie eine Mutter, das tut er sehr wohl auch, aber er wird sich unserer gottlosen und lebensbedrohlichen Welt mit Tatkraft und Mut entgegenstellen und er wird handeln, er wird diese Welt verändern. Auch wenn er Gericht üben wird. Die Welt ändert sich nicht so leicht. Auch Gericht ist notwendig. Das Ausgießen seines Zorns. Das Wort Trost übrigens, so erklärt es der Duden, kommt von Treue und hat mit innerer Festigkeit und auch mit Starksein zu tun. Derjenige, der tröstet, ist treu und er gibt Halt und Stärkung. Er schenkt uns etwas, woran wir uns festhalten können. Trost ist also einerseits erfahrbare Nähe und Geborgenheit, aber andererseits ist es auch mutiges, treues Handeln für jemanden. Er besteht aus handfesten Taten und Fakten. Und das passt genau mit dem Bild zusammen, das Gott uns hier in seinem Wort vermittelt. Bei ihm kommen wir zur Ruhe, weil er uns tröstet, wie eine Mutter einen tröstet. Aber dieser Trost besteht nicht nur aus Worten, sondern auch aus konkreten Taten. Gott wird am Ende alles gut machen. Dieses Wissen schenkt uns Halt und neue Perspektive, gerade in solchen ungewissen Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Weil Gott uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, können wir zur Ruhe kommen. Einen ähnlichen Gedanken bringt auch David in einem seiner Psalmlieder zum Ausdruck. Und ich möchte mit uns aus Psalm 131 noch den Vers 2 kurz betrachten. Da schreibt David, ich bin ganz still und geborgen, so wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in mir. Ich habe in Anlehnung an diesen Vers meinen zweiten Leitgedanken für uns so formuliert, zur Ruhe kommen, weil ich Gott kindlich vertraue. David zeichnet hier ein schönes Bild von der Zufriedenheit und dem kindlichen Vertrauen, welches er in Gott erfährt. Er ist still und geborgen wie ein Kind, das entwöhnt oder abgestillt wurde. Und dieser Nebensatz, der fasziniert mich einfach. Was bedeutet das? Abgestillt zu sein in unserer Beziehung zu Gott. Der Alttestamentler Arthur Weiser schreibt darüber Folgendes. Er sagt, ein Christ ist nicht wie ein Säugling, der laut nach der Brust seiner Mutter schreit, sondern wie ein bereits abgestilltes Kind, das still an der Seite der Mutter bleibt, zufrieden damit, bei ihr zu sein. Kein Verlangen steht zwischen ihm und Gott, denn er ist sicher, dass Gott weiß, wessen er bedarf, bevor er ihn darum bittet. Und genau wie das Kind mit der Zeit aufhört, seine Mutter lediglich als Mutter zur Bedürfnisbefriedigung zu betrachten und lernt, sie um ihrer selbst willen zu lieben, So erreicht der Glaubende nach einem inneren Kampf eine Haltung, mit der er Gott um seiner selbst willen begehrt und nicht mehr als Mittel zur Erfüllung seiner eigenen Wünsche betrachtet. Der Mittelpunkt, um den sich sein Leben dreht, hat sich geändert. Vorhin haben wir auch gesungen, dieses schöne Lied. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Weil er sagt, der Mittelpunkt, um den sich sein Leben dreht, hat sich geändert. Er bleibt nicht länger nur bei sich, sondern ruht in Gott. Und ich finde das eine sehr interessante, eine sehr treffende Erklärung dessen, was es bedeutet, in unserem Glauben wie ein Kind zu sein, das abgestillt ist. Eigentlich lernen wir aus diesem Vers, dass christlicher Glaube keine kindische Abhängigkeit ist, sondern kindliches Vertrauen. Ich erinnere mich an die Zeit, als unsere Kinder abgestillt wurden. Tut mir leid, heute müsst ihr jetzt einiges hören. Das war nicht so einfach. Das war ein Kampf. Der Übergang von einem nuckelnden, schreienden Säugling zu einem abgestillten, zufriedenen Kind ist nicht so glatt. Deshalb stillt eine Mutter in der Regel nicht von einem Tag auf den anderen ab. Dem Baby wird das erwartete Trösten verweigert und deshalb trotzt es und schmollt und weint. Nun, in unserer Zeit, da gibt es ja Abhilfe. Wir haben dann unseren zwei Kleinen einfach den Schnulli gegeben. Allerdings bringt das auch ein Problem mit sich, weil dann muss man irgendwann mal sie vom Schnulli entwöhnen, was auch nicht ganz einfach ist. Mit dem Abstillen erfährt das kleine Kind seine erste große Traurigkeit. Und Spurgeon schreibt zu diesem Vers: Für das abgestillte Kind ist die Mutter noch immer die Quelle des Trostes, obwohl sie ihm den ursprünglichen Trost verweigerte. Es ist das willkommene Zeichen, dass wir die geistliche Säuglingsphase überwunden haben, wenn wir auf die Freuden verzichten können, die einmal so wesentlich schienen, und unseren Trost bei dem finden können, der sie uns verweigert. Also im Grunde gehen Spurgeons Gedanken in die gleiche Richtung wie die von Arthur Weiser. Es gibt auch im Glaubensleben einen Übergang von der sogenannten Säuglingsphase des Glaubens hin zu einem reifen Glauben, der in Gott wurzelt und der Gott ehrt, auch wenn das Leben nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt und eben nicht alle unsere Wünsche erfüllt werden. Denken wir mal zurück an die Zeit, nachdem wir Christen wurden. Viele von uns sind überhaupt an einem Punkt der Verzweiflung Christen geworden. Wir haben im Altjahresabschluss Gottesdienst ein Zeugnis gehört vom Stefan. Und unsere Annemarie hat das so erfahren. Und der Klaus und der Bernie und sicherlich auch noch andere von euch. An dem Punkt der Verzweiflung erkennt man seine Hilflosigkeit. Da ist man mit seinem Latein am Ende. Und man erkennt seinen verlorenen Zustand. Und man kehrt um. Es findet dieses Umdenken statt und wir kommen zurück zu Gott, wie so der verlorene Sohn zu seinem Vater zurückkehrte. Und unser Vater im Himmel hat uns angenommen. Er hat uns getröstet, wie so eine Mutter ihr neugeborenes Kind tröstet. Und wir haben tief empfunden, ja, alles wird jetzt gut. Er tröstet, er beschenkt uns, wir sind sicher in seinen Armen. Und die erste Zeit im Glauben ist nicht selten eine Zeit der besonderen Freude. Man erlebt Gott ganz intensiv im Alltag, auch in Kleinigkeiten. Man betet, weil man in die Stadt fährt, weil man und denkt, oh Herr, schenk einen Parkplatz. Und tatsächlich, Gott schenkt einem einen Parkplatz. Da ist der Parkplatz, für den man gebetet hat und man freut sich. Die Gefühle gehen viel mehr mit. Man spricht in dem Zusammenhang auch von der Zeit der ersten Liebe. Doch auf dem weiteren Weg der Nachfolge verschwinden diese greifbaren Tröstungen Gottes. Denn Gott möchte nicht, dass wir zwanghaft von ihm abhängig sind, sondern dass wir ihm aus freien Stücken vertrauen. Und deshalb stillt er uns ab. Aber diese Zeit des Abstillens kann ganz schön turbulent sein, auch von Zweifeln übersät, weil plötzlich die Fragen auftauchen, warum fühle ich mich nicht mehr so wie damals, als ich Christ geworden bin? Was war das doch für eine Zeit? Wie habe ich damals Gott so intensiv erlebt? Und jetzt bete ich schon so lange für diese eine Sache und es scheint so, als würde Gott nicht antworten. Er hört mich nicht wirklich. Und die Geschwister in der Gemeinde, naja, am Anfang waren die alle so nett. Wie die alle gestrahlt haben. Aber mittlerweile merke ich, das sind auch alles nur schwache, notdürftige Menschen. Jeder trägt so sein Paket. Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Hat mich Gott verlassen? Das könnten so typische Fragen der Abstillzeit sein. Und die Antwort auf diese Fragen ist ganz einfach die: Gott hat dich nicht verlassen. Und du hast auch nichts falsch gemacht. Du wirst nur abgestillt. Gott führt dich hin, dass du lernst, zu ihm zu kommen um seiner selbst willen. Du fängst an, dich an ihm selbst zu erfreuen. Und auch wenn er dir manche Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt, findest du trotzdem deine Ruhe und deinen Trost in ihm. Der letzte Vers des Psalms spricht den Wert dieser neu erworbenen Freiheit aus. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Wer Gott wirklich als Lebensmittelpunkt hat, wer diesem Drang, sich selbst herausstellen zu wollen und sich immer wichtig zu fühlen, nicht mehr nachgibt, der kommt innerlich zur Ruhe und er findet seine tiefste Zufriedenheit in Gott allein. Der Mensch, der setzt sein ganzes Vertrauen, seine ganze Hoffnung auf den Herrn, jetzt und für alle Zeiten. Nicht so einfach zu lernen. Ebenfalls Spurgeon hat das mal gesagt, als er über diesen Psalm predigte, der eigentlich nur 3 Verse hat. Er hat gesagt, es ist einer der kürzesten Psalmen, wenn man ihn liest, aber einer der längsten, wenn man ihn lernen will. Auf unserer geistlichen Reise tendieren wir ja ständig von der einen Seite des Weges zur anderen zu taumeln. Bei der einen Abbiegung fühlen wir uns stark, nehmen die Dinge selbst in die Hand, wollen selber die Kontrolle behalten, geben dieser Versuchung des Stolzes nach und meinen, wir müssen uns um unsere Position, um unseren Besitz kümmern und darum konkurrieren. Und schon bei der nächsten Abbiegung fühlen wir uns überfordert und reagieren dann oft fordernd, als wären wir nicht abgestillt. Wir reagieren wie so bärtige Säuglinge. Das Wort Gottes heute Morgen will uns daran erinnern, wie wichtig es ist, diesen schlichten Weg der christlichen Demut zu schätzen und diesen Weg der Mitte, diesen schmalen Grat der Nachfolge zu gehen. Denn David beginnt ja diesen Psalm mit den Worten in Vers 1, eigentlich ein Gebet, und sagt: O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Hören wir heraus, was er da eigentlich betet? Ich glaube, er will sagen: Herr, ich werde nicht versuchen, über mein eigenes noch über das Leben von anderen zu bestimmen. Das ist deine Aufgabe, Herr. Ich will auch nicht herumstolzieren und fordern als Mittelpunkt meiner Familie, meiner Arbeitsstelle oder meines Umfelds behandelt zu werden, sondern zeig du mir, wohin ich genau hinpasse und was ich tun kann. Ich werde mich nicht mit Dingen abgeben, die zu groß für mich sind. Und wenn wir das von Herzen so beten können, dann haben wir zur Ruhe gefunden. Dann sind wir zufrieden und still, wie so ein entwöhntes Kind. Übrigens, nur mit Jesus im Joch und durch ihn können wir auf diesem Weg gehen und diese innere Ruhe immer wieder finden in einer ruhelosen Welt. Denn er ist demütig und von Herzen sanftmütig. Aus eigener Kraft schaffen wir das nie. Und so ist mein Gebet für mich, aber auch für unsere Gemeinde, dass wir durch die Hilfe und den Beistand des Heiligen Geistes, der unser Tröster ist, es in diesem Jahr 2016 noch ein bisschen mehr lernen, unseren tiefsten Trost und unsere höchste Zufriedenheit in Gott zu finden. Ja, dass wir noch viel bewusster die Versuchung des Stolzes erkennen und auch abwehren und unseren Weg gehen, nicht in einer infantilen, kindischen, fordernden Abhängigkeit, sondern im kindlichen, stillen Vertrauen auf unseren Gott, der uns trösten will, wie eine gute Mutter oder wie ein guter Vater. Und das ist mein Wunsch für uns alle, für dieses neue Jahr, dass wir immer wieder zur Ruhe kommen am Herzschlag Gottes. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein herrliches Wort. Dein Wort wird uns begleiten, auch in diesem neuen Jahr. Dein Geist benutzt es, um uns näher an dein Herz zu ziehen. Er benutzt es, um uns zu zeigen, wie du bist und wie du handelst, wie du Geschichte schreibst, aber auch, um uns immer wieder zu trösten. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr bei Trost ist. Die Menschen leben gottlos, sie ignorieren dich und auch deine Maßstäbe. Sie wollen selbst Gott sein. Und wir sehen das Endergebnis. Es ist verheerend, so viel Terror, Krieg, Krisen, Ausbeutung, Verunsicherung, Angst. Wir wissen nicht, was dieses Jahr alles bringt. Aber du sagst zu uns, deinen Kindern, die wir dich kennen, in deinem Wort, dass du uns trösten willst, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn wir hinfallen, wenn wir in unserer Schwachheit stolpern, ja, wenn wir uns blessieren und verletzt da liegen, du nimmst uns auf. Du bist derjenige, der die Wunden sauber macht, der uns Geborgenheit schenkt und uns tröstet. Auch in unserer Schwachheit bist du unser Mittelpunkt. Auch in unserer Angst, in unserem Unvermögen bist du da. Und wir dürfen in deine Arme fliehen. Bei dir allein kommen wir zur Ruhe. Und wir wollen deinen Herzschlag hören, Herr, in deinem Wort. Und so sprich du immer wieder zu uns, auch wenn wir einsam sind, wenn wir verängstigt sind, verunsichert. Und Herr, zeig uns auch immer wieder auf, wenn wir selber versucht sind, die Kontrolle zu übernehmen, wenn wir stolz werden. Zeig uns das, Herr, und mach uns demütig. Wir wollen uns nicht über andere erheben, sondern mit deiner Gesinnung den anderen höher achten als uns selbst. Nur so können wir gesunde, reife, geistliche Beziehungen erleben, auch hier in unserer Gemeinde. Und Herr, wir maßen uns nicht an, deine Geheimnisse und Wunder zu ergründen. Wir wollen nicht mit Dingen umgehen, die für uns so groß, so wunderbar sind. Wir wollen dir aber von ganzem Herzen auch in diesem neuen Jahr vertrauen und in dir ruhen, wie so ein abgestilltes Kind in den Armen seiner tröstenden Mutter. Amen.